Ja, Part 3 der Big Show 747. Andreas Renn und Nicolas Martin mit dem Football starten, dann Tom Heberlein und Lukas Zara weiter mit dem alpinen Skisport und Christoph Leuchtenberg und Sebastian Kaiser schon quasi live von den Olympischen Spielen aus Mailand bzw. Val di Fiemme. Es ist die Big Show 747 mit zum einen Andreas Renner von der Zone. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Und mit Nicolas Martin. Servus, Nicolas.
Hallo.
Bei uns werden weder alte noch neue Rechnungen beglichen. Andreas, das weiß niemand besser als du und auch Nicolas nicht. Aber mich dünkt, als ob einige Journalisten in the US of A ein paar Rechnungen offen gehabt hätten. Und das Lustige ist, heute in der Schule macht jemand tatsächlich ein Referat über Product Placement und kommt mir plötzlich mit einem Beispiel um die Ecke, wo Bill Belichick eine Rolle spielt. Er hat den Namen falsch geschrieben, er hat ihn falsch ausgesprochen, but the point is, das ist ein Zeichen, Andreas. Und gerade wird bekannt, wir nehmen am Dienstagabend auf, dass Robert Kraft irgendwie auch noch keinen Platz in der Football Hall of Fame hat. Warum, Andreas, warum?
Vielleicht eher in der Baseball Hall of Fame dieses Jahr.
Aber ja.
Ich meine, die eine Sache, die passiert ist, ist, die Patriots haben sehr viel gewonnen in über einen sehr langen Zeitraum. Und jetzt würde ich es mal so formulieren, sie sind vielen Menschen damit auf den Wecker gegangen, die nicht Patriots-Fans waren. Das ist jetzt mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es gab ja den ein oder anderen Skandal rund um die Patriots, wo man versucht hat, das Training des Gegners zu filmen, Signale zu stehlen, die Geschichte mit den aufgepumpten Bällen und so weiter und so fort, die viele Leute nicht vergessen haben. Und Bill Belichick ist dann dazu noch jemand gewesen, der ja spezialisiert darauf war, Journalisten so wenig wie möglich zu sagen und Pressekonferenzen so uninteressant wie möglich zu gestalten. Wenn da also der ein oder andere, weil jetzt soll er ja von Journalisten in die Hall of Fame gewählt werden, wenn jetzt der ein oder andere dann da sagt, auch du, komm, der kann ruhig mal noch ein bisschen warten, hat er ja mit uns auch gemacht, ja, dann ist das vielleicht nachvollziehbar. Es war halt auch am Ende der Geschichte mit Belichick und Kraft, sind halt ein paar Sachen passiert, die seltsam waren. Da gab es zum Beispiel diese Doku über die Patriots, wo die eindeutig von Robert Kraft in Auftrag gegeben wurde und in der Bill Belichick sehr schlecht aussehen, ihn sehr schlecht aussehen ließ. Das sind alles so Geschichten, wo, glaube ich, von beiden Seiten halt bestimmt nicht alles richtig gemacht wurde. Da geht es dann auch so um die Deutungshoheit. Wer hat jetzt eigentlich den Verdienst daran? Ist es Belichick? Ist es Brady? Ist es Kraft? Die Wahrheit ist, die haben sich alle drei gegenseitig gebraucht und zusammen hat's halt funktioniert, aber jetzt geht's halt erstmal darum, sagen wir mal, ein bisschen Abstand zwischen sich zu legen. Aber grundsätzlich, ich meine, Belichick ist natürlich immer noch der beste Football-Trainer in der NFL, den es je gab. Ja, deswegen ist es eigentlich inhaltlich ein Unsinn, dass das passiert. Wenn dann halt jetzt ein paar Rechnungen beglichen werden, das ist ja nicht für immer. Bill Belichick wird auf jeden Fall in die Hall of Fame reinkommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als es darum ging, Paul Tagliabue, den Vorgänger von Roger Goodell, als Commissioner in die Hall of Fame zu wählen, der ja absolut Verdienste dabei hatte, die NFL, sagen wir mal, aus einer relativ provinziellen Liga zu einem Big Business zu machen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ein anderes Thema, aber die Owner finden es natürlich gut und die NFL ist halt so wichtig geworden, weil er das eingeleitet hat und Goodell hat es weitergeführt. Der musste auch warten, als er in die Hall of Fame kam, weil er hat halt auch den ein oder anderen nicht in den Kram gepasst. Ich würde es nicht so ernst nehmen, will ich damit sagen.
Ja, Nicola, daran anschließend, Coaches in der Hall of Fame. Im Baseball gibt es natürlich auch legendäre Manager. Das ist mir, diese Sportart ist mir dann doch deutlich näher. Aber ist das jetzt gang und gäbe, dass Coaches in der Football Hall of Fame auch sofort Aufnahme finden? Und wer bestimmt drüber, sind es die gleichen Leute, wenn es um die Owner geht? Weil, oder ist das auch so ein Veterans Committee? Wie kannst du uns ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Also es wurde tatsächlich dieses Jahr eine Regel geändert, dass Coaches nicht die vollen 5 Jahre warten müssen, bis sie in die Hall of Fame gewählt werden können, wie vorher und wie es auch für Spieler gilt. Deshalb ist zum Beispiel Brady auch noch nicht auf der Liste. Von 5 Jahren runter auf 1 Jahr. Das ist eine Änderung, die sie herbeigeführt haben. Angeblich haben auch einige Journalisten, die da wählen, was da gegen diese Regeländerung. Ich bin der Meinung, wenn du, also ja, dann trag das aber trotzdem nicht an den Leuten aus. Also wenn du wirklich Protest quasi an den Leuten aufhörst, dann hast du in diesem Gremium nichts verloren. Aber wen haben wir denn? Also Bill Cowher zum Beispiel ist als Coach in der Hall of Fame, Jimmy Johnson ist als Coach in der Hall of Fame, so von denen, die zuletzt aufgenommen wurden. Don Shula müsste in der Hall of Fame sein, George Halas, Tom Landry, Chuck Knowles müssten alles Hall of Famer sein, Bill Parcells bin ich der Meinung auch, also die Liste ist lang. Ja, Tony Dungy ist auch Hall of Famer, wenn mich nicht alles täuscht. Also Coaches in der Hall of Fame sind in dem Sinne nichts großartig Neues. Das Ding ist halt tatsächlich, man kann sich drüber unterhalten, also wenn, ich meine, Kraft ist immer noch Owner, das läuft ja quasi, der ist aber seit 2013 oder so, glaube ich, darf er in die Hall of Fame gewählt werden. Was sind das jetzt unter Kraft? Das ist jetzt die 11. Super Bowl-Teilnahme und 6 haben sie davon gewonnen. Mit Belichick haben sie 9 Super Bowl-Teilnahmen, 6 Siege. Mit Brady haben sie 9 Super Bowl-Teilnahmen, 6 Siege. Und Brady hat ja dann auch einen in Tampa gewonnen. Das heißt, auch außerhalb der Patriots-Organisation. Von daher, also, das ist eigentlich Slam Dunk für eine Hall of Fame. Also, ich glaube, das ist vielen auch unangenehm, die dafür gestimmt haben. Also im Endeffekt, er musste 40 Stimmen sammeln von 50. Hm. Und dann ist, also das heißt, 11 haben nicht für Bill Belichick gestimmt. Und 11 auch nicht für Robert Kraft. Also es ist der Beste oder die halt 40 Stimmen bekommen. Jeder kann 3 Stimmen abgeben für 5 Kandidaten, die es waren. Ja, es hatte, also jetzt ist die Frage, wer sind diese 11 und was waren die Gründe dahinter? Natürlich, die outen sich jetzt nicht. Die sich geoutet haben, haben gesagt, sie haben dafür gestimmt.
Es gab einen, Nikola, wenn ich ganz kurz das zwischendrin erzählen darf, es gab einen, der hat gesagt, er hätte statt für Belichick für Spieler gestimmt, die schon sehr lange auf der Warteliste stehen. Das sind Spieler, die schon im ersten Waschgang sozusagen nicht in der Hall of Fame gelandet sind und dann über den zweiten Weg nochmal eine Chance bekommen, in die Hall of Fame gewählt zu werden. Und er hat halt argumentiert, da sind so viele dabei, die es verdient haben, in die Hall of Fame zu kommen, dass ich da lieber meine Stimmen für die abgegeben habe, als für Bill Belichick, der es quasi so oder so schafft. Ja, auch das ist dann vielleicht ein kleiner Bestandteil von dem, was am Ende passiert ist.
Also am Ende des Tages, wie ist das im Englischen? Egg on their face, ja. Also die kommen da raus und das sieht halt nur bedingt gut aus.
Okay. Es wird sportlich vermutlich keinen Einfluss darauf haben, wie das große Endspiel der National Football League an diesem Sonntag in Santa Clara ausgehen wird. Fangen wir mal so an, Nicola. Was spräche aus deiner Sicht für die siebten, oder sagen wir, damit es den 7. Super Bowl Gewinn der New England Patriots? Was wären da 1-2 Faktoren, die, ja, wo man sagt, da ist New England stärker?
Und das wäre dann übrigens der alleinige Rekordträger für Titel, würden dann von deinen Steelers wegrücken. Was muss passieren? Sie müssen die Seahawks am Punkten hindern mit ihrer Defense und sie brauchen selber ein paar Big Plays. Ich glaube, einen Highscorer gewinnen sie nicht, einen Lowscorer gewinnen sie. Läufe von Drake May. Das sollte funktionieren. Wenn sie es schaffen, irgendwie das Laufspiel zu etablieren, also gegen Seattle laufen ist schwierig, als Quarterback laufen, das ging, aber Sie also den Ball halten, quasi die Defense müde spielen und dann selber ein paar Big Plays setzen und dann haben sie eine Chance. Ich glaube, das ist wieder so ein typisches Duell, wo wir sagen, also wir haben halt ein Einzelspiel, wir haben keine Serie. Ich glaube, wenn das eine Serie wäre, sind wir uns alle einig, Seattle gewinnt das. Nur kriegen sie halt, ist es halt dieses eine Spiel. wo es dann doch entgegen der Richtung läuft. Ja, also Giants, Patriots so als Beispiel, da waren wir, glaube ich, da wären wir uns, glaube ich, auch alle einig gewesen, dass das in der Serie für die Patriots geht. Bei in vergangenen Jahren jetzt hier Kansas City, San Francisco, da war man sich im Vorfeld wahrscheinlich nicht so sicher. Aber also Drake May muss laufen können und ja, du weißt halt nicht, kriegst einen also Drake May war in den Playoffs bisher nicht gut, trotz der sehr guten MVP-like Season, die er gespielt hat, und er könnte ja noch MVP werden, das erfahren wir Donnerstagabend. In den Playoffs war es bisher nicht gut. Kann er den Schalter umlegen gegen diese Seattle-Defense? Das ist schwierig, weil das ist wahrscheinlich eine der besten Defenses der letzten Jahre. Und können die Patriots auf der anderen Seite Sam Darnold so in den Griff kriegen, dass er nicht so heiß läuft wie jetzt gegen LA, sondern dass es vielleicht wieder Sam Darnold aussieht, der im ersten Spiel gegen LA komplett untergegangen ist. Wenn das passiert, haben die Patriots eine Chance. Aber ich glaube nicht, dass sie in 42-35 gewinnen. Wenn, dann muss es für die Patriots irgendwie Preislage 21-17 ausgehen.
Also um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, du hast ja gefragt, wo sind die Patriots wirklich besser als die Seahawks? Ja. Und wenn man die Frage so stellt, ist die Antwort vielleicht auf Quarterback. Ah. Dann ist aber rum.
Okay.
Ja.
Aber und Andreas, ich habe von dir letzte Woche gelernt, ja. Entschuldige, ich habe von dir letzte Woche gelernt, dass Drake May aber auch deshalb so gut war, weil halt der Schedule so einfach war. Und jetzt in den Playoffs ist er gegen gute Mannschaften eben nicht mehr so gut.
Ja, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, sie haben jetzt natürlich in den Playoffs auch 3 Spiele gemacht, 12 Quarter gespielt. Bei 6 davon waren die Wetterverhältnisse unterirdisch. Das spielt natürlich bei der Leistung der Quarterbacks immer eine Rolle. Da kann man nicht so tun, als wäre das nicht passiert. Auf der anderen Seite, es ist ihnen natürlich zugute gekommen in einigen von den Spielen. Insofern glaube ich, das Beste für die Patriots wäre, wenn es am Sonntag in der Nähe von San Francisco schneien würde. Aber ich bin nicht optimistisch.
Ich wollte aber gerade das Wetter ansprechen. San Francisco im Anfang Februar, ich Badehose zu Hause lassen, liebe Kurzentschlossene.
Es kann auf jeden Fall regnen und das auch mal ein bisschen mehr. Also in Kalifornien gibt es ungefähr einen Monat, in dem es viel regnet, aber das ist Januar, ja. Und das okay. Das kann vielleicht noch ein bisschen in Februar reingehen. Ja. Aber ganz grundsätzlich haben die Patriots natürlich schon ein paar Sachen, die sie richtig gut machen. Es ist aber natürlich eine junge Mannschaft, die komplett umgebaut wurde vor der Saison, wo sehr viele neue Leute dazugekommen sind. Die Patriots, was bei denen wirklich funktioniert hat, die haben Free Agents verpflichtet, wo man dann auf dem Papier so gesagt hat, naja, okay, kann klappen, kann nicht. Und zwar von einem Spieler zum nächsten würdest du durchgehen und sagen, ja, kann funktionieren, kann nicht. Und es hat alles funktioniert. Also das ist der Lauf, der ihnen letzten Endes die Super Bowl-Teilnahme ermöglicht hat, dass sie in der Free Agency bei allen Entscheidungen, die sie getroffen haben, wo die Außenstehenden vielleicht gesagt haben, das sind 50-50-Entscheidungen, haben sie richtig gelegen. Und der Quarterback, bei dem er sich sicher war, dass das ein sehr talentierter ist, hat im zweiten Jahr auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also da ist sehr viel zusammengekommen. Und was ich beeindruckend finde, wenn ich mir beide Mannschaften anschaue, weil ich habe die beide letzte Saison relativ häufig kommentiert, und die Offensive Lines, sowohl bei Seattle als auch bei den Patriots, waren katastrophal. Die Quarterbacks hatten keine Chance. Das war erst Geno Smith und Jacoby Brissett und dann später Drake May, der es dann ein bisschen besser gemacht hat. Und das hat natürlich jetzt nicht nur mit Personal zu tun, weil so anders ist das gar nicht, sondern auch was damit zu tun, dass da teilweise neue Offensive Coordinators da sind, die auch einen anderen Ansatz haben. Es sind sogar in beiden Fällen neue Offensive Coordinator, die einen anderen Ansatz haben und die haben es besser hinbekommen, als ihre Vorgänger, ihren Quarterbacks eine vernünftige Plattform zu geben, um gut Football zu spielen. Aber der letzte Punkt, den ich noch machen will, Nicola hat es schon angedeutet, wenn ich jetzt auf die Seahawks schaue, weil ich gesagt habe, auf Quarterback sind die Patriots besser, wenn Drake May so spielt wie in der regulären Saison. Sam Darnold hat auch eine sehr gute Saison gespielt. Trotzdem ist er der eine Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob das unter Druck immer so aussieht wie zuletzt. Und wenn meine Aufgabe jetzt wäre, die Seahawks aus dem Konzept zu bringen, dann würde ich versuchen, den Quarterback zu irritieren. Was die Patriots Offense Defense sowieso tut, die haben viele Pass-Coverages, die schwer zu entziffern sind. Das macht's für den Quarterback ohnehin schon mal schwer. Und sie haben Mittel und Wege gefunden, in den Playoffs Druck auf den gegnerischen Quarterback zu machen. Bevor ich Darnold machen lasse, was er will, würde ich das alles versuchen. Hm. Weil ich das als den einen Punkt sehe, wo ich mir vorstellen kann, dass es schief geht.
Ja, Sam Darnold, vielleicht hat er noch einen Chat in sich. Und das würde die New England Patriots dann doch gewissermaßen freuen. Was?
Ich glaube, die Jets sind die weinen, oder? Weil also entweder gewinnen die Patriots oder es gewinnt Darnold.
Okay, das oh. ist.
Aber die Jets Pest weinen oder doch immer. Also ist doch egal.
Ja, aber also in dem Fall ist es doch ganz, also in dem Fall ist es doch ganz schlimm, weil also sie hatten ja theoretisch den Schlüssel selber in der Hand, dass es ihre Organisation ja. nicht geschafft hat. Den, also ich weiß ja nicht, was Sam Darnold die letzten zwei Jahre anders macht, dass es eben nicht mehr so ist wie bei den Jets, wo er abgeschoben war und ich meine, der ist erst mal ein bisschen rumgekommen in der Liga. Aber also sie hatten ihn ja, aber gut.
Ja, da können jetzt die Jets weinen und wir sollten nicht vergessen, die Minnesota Vikings haben gerade ihren General Manager entlassen, weil der wohl angeblich für die Entscheidung zuständig war, Sam Darnold gehen zu lassen und stattdessen auf JJ McCarthy zu setzen. Also der hat schon diverse Menschen die Jobs gekostet in der NFL. Robert Saleh als Head Coach der Jets und den GM der Vikings.
Nicola, was jetzt wir haben mit dem Coach begonnen, mit vielleicht dem einer der prominentesten Coaches in der Geschichte der NFL. Und was ist über Mike Vrabel, an den kann ich mich sogar erinnern als Spieler, und über Mike McDonald zu sagen? Sind das, wir haben ja hier über Mike Tomlin auch gesprochen vor ein paar Wochen, wo mir dann glaubwürdig versichert wurde, und ich glaube das natürlich sofort, dass Mike Tomlin ja jemand war, der super delegiert hat und immer gute Leute um sich versammelt hat. Ist das bei diesen beiden Coaches, denkst du, auch so? Oder sind die mehr richtig hands-on und super, super in jedem Offensive Play involviert?
Also erstmal einzieht, dass sie ja beides Defense-Coaches sind. So, erstmal. Die aber ja, beide ihre, also wie formuliere ich das jetzt? Wir fangen mal bei McDonald an, der war super lange bei den Ravens, dann war Defense Coordinator bei Michigan, also beim anderen Harbour-Bruder, ging dann wieder zu den Ravens als Defense Coordinator, ist jetzt Head Coach der Seahawks. Und hat das Ganze sehr erfolgreich umgebaut, aber war halt, ich weiß nicht, der war fast 10 Jahre bei den Ravens als Assistant oder so. Also, und müsste, aber ich glaube, den Super Bowl hat er nicht mitgemacht, aber trotzdem, 10 Jahre in so einer erfolgreichen Organisation, ich glaube, da lernst du einfach viel von diesem organisatorischen und wie du damit umgehen musst. Mike Vrabel, der ist halt, also das Lustige war ja, als der Head Coach geworden ist, haben wir alle gedacht, okay, ja, Stallgeruch. Also in dem Moment, wo die Patriots auf Coachessuche waren, haben alle gesagt Vrabel. Und das hat sich ja auch so rausgestellt. Der, also wieso der in Tennessee entlassen wurde, das wissen wahrscheinlich auch nur die Titans, weil der hat ja auch eigentlich erfolgreiche Arbeit geleistet. Also das sind zwei jüngere Head Coaches. Das finde ich persönlich gut, dass die dann relativ schnell Erfolg haben. Also Vrabel müsste jetzt so um die 50 sein, wenn mich alles täuscht. Und McDonald ist noch keine 40. Es tut schon mal gut, dass wir zwei junge Coaches im Super Bowl sehen. Und also wie die jetzt sich, also wie genau die einwirken, das wissen wir nicht. Ich fand es lustig, dass, ich glaube, McDonald hat jetzt 4-mal die Frage bekommen, jetzt auf diesem Media Day, wie er denn callen würde, wenn die gleiche Situation nochmal kommt wie damals an der Goal-Line, wo ich mir denke, so, das ist 10 Jahre später, das sind andere Spieler, das ist ein anderes Spiel, das ist ein anderer Gegner in dem Sinne, was soll die Frage? Ich mag, wie sie beide ihre Teams umgekrempelt haben. Ich mag, wie sie auftreten. Aber so wirklich dieses organisatorische, wie in die Offense einmischt, das finde ich von außen super schwer zu bewerten.
Also ein bisschen was kann ich dazu sagen. Erstmal, McDonald ist Defensive Coordinator. Also der ist auch tatsächlich der Playcaller. Ne?
Ja, für Vrabel, die Defense, aber nicht für die Offense.
Genau, ja, mit der Offense haben die beide nichts am Hut.
Genau, das heißt,
Vrabel, das ist, ja. Vrabel ist weder noch, weder Offensive noch Defensive Coordinator. Der hat Josh McDaniel, den, der für viele Brady Super Bowls mitverantwortlich war, verpflichtet. Vrabel ist der Typ Tomlin. Will sagen, der hat nicht während dem Spiel die Aufgabe, irgendwelche Spielzüge rauszusuchen, sondern der ist fürs Organisatorische zuständig. Und der ist dafür zuständig, Basisentscheidungen zu treffen. Der ist der, der kommuniziert, der, der trifft die Entscheidung über die Auszeiten, vierten Versuche und so weiter und so fort. All das, wo die Head Coaches am Ende sagen müssen, so machen wir es und so machen wir es nicht. Das ist das, was er tut. Und da ist er besonders gut drin, weil er mehr Zeit hat, sich darum zu kümmern, weil er einen Offensive und einen Defensive Coordinator hat, bei denen er nicht reinpfuschen muss. Und bei der Offense hält er sich nach allem, was man weiß, komplett raus. Außer, dass er möglicherweise mal in einer bestimmten Situation zum Quarterback geht und sagt, hier du, wenn wir jetzt hier den dritten Versuch nicht schaffen, den vierten, wir spielen ihn aus, damit du es gleich weißt und die Mannschaft beisammen hältst auf dem Feld. Solche Sachen. So einen organisatorischen Kram. Aber was die Spielzüge angeht, da nimmt er keinen Einfluss. Solche Coaches haben natürlich schon einen Einfluss. Die verpflichten einen Offensive Coordinator, der hoffentlich zu ihrer Philosophie passt, dann lassen sie das machen. Sie geben halt die groben Leitplanken vor. Und wie gesagt, bei McDonald ist bisschen anders, weil er selber die Defense callt. Die haben, ich muss jetzt aufpassen, ist es Clint Kubiak, der Offensive Coordinator, weil sein Bruder Clay rennt ja auch noch rum, die verwechsel ich immer.
Ja, Clint, der wahrscheinlich.
Clint und Clay,
genau. Der wird ja mit einiger Sicherheit der neue Head Coach der Raiders werden und der hat auch einen herausragenden Job in dieser Saison gemacht, wenn man sich vergleicht, wenn man das damit vergleicht, wie die Seahawks in der letzten Saison aussahen, die sich ja dann nach der Saison von Geno Smith getrennt haben, von DK Metcalf getrennt haben, wo ja viele gesagt haben, boah, das funktioniert. Und ja, stattdessen sind sie in der Offense viel, viel besser geworden, weil sie sich von Ryan Grubb, dem ehemaligen Offensive Coordinator, getrennt haben und Kubiak das halt jetzt besser hinbekommen hat als sein Vorgänger.
Gut, keine Ahnung, ob ich aufbleiben werde. Tendenz, außer der Hund weckt mich auf, eher nicht. Aber ihr beide werdet das natürlich im Live sehen, ich im Real Life. Nicola, bleibst du bei deinem 42-37 Tipp für die Patriots oder höre ich jetzt doch was anderes von dir?
Nee, wenn dann für so 42-37, hätte ich gesagt, wäre dann für die Seahawks. Weil also
okay,
das,
okay. Aber deine Teeblätter in der Früh heute haben dir was gesagt?
Ich glaube, die Seahawks mit 7.
Okay. Andreas, bei dir natürlich auch diese Frage, die zweite Frage im Anschluss. Ich weiß ja schon, was am Wochenende bei Musikradio 360, womit sich unsere 12 Hörer einstimmen können auf Super Bowl 60. Aber zuerst ein Tipp und dann die Vorherschau bitte, Musikradio 360.
Ja, also auf ein Ergebnis lege ich mich nicht fest, aber ich glaube auch, dass die Seahawks das gewinnen. Ja. Okay. Und ja, weil ich halt schlicht und einfach glaube, dass wenn man die Mannschaften nebeneinander legt, die Seahawks da doch nochmal ein Stück besser sind. Die Patriots machen vieles gut, aber die Seahawks haben die beste Defense der Liga. Das wird richtig schwer für New England. Ja, so viel dazu. Und wenn sich dann die 12 Hörer auf den Super Bowl mit Musikradio 360 vorbereiten wollen, dann mit Vorsicht, Nicola, Anarcho-Punk aus Hamburg mit Slime.
Anarcho-Punk. Ich bin gespannt, seid ihr es auch? Danke, Andreas. Danke, Nicola. Kurze Pause.
Ich dachte ja schon, Jens, seit du mit Mike angefangen hast, dass wir zu einem ganz anderen Mike anbiegen. Aber der war jetzt die letzten zwei Wochen nicht Thema. Ich bin fast schon überrascht.
Nächstes Mal.
Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 747 und es geht weiter mit dem alpinen Skisport. Am Montag schon, weil der Lukas auf dem Weg nach Cortina ist. Ab dem Dienstag werden wir in der Big Show oder haben in der Big Show schon drüber gesprochen. Und der Tom Heberlein ist auch da. Tom, ich möchte mit dir anfangen.
Servus.
Dieses Servus. Servus, Lukas. Dieses Wochenende in Crans-Montana, das hat auf mich gewirkt wie zusammengestückelt, komplett, das war gar nichts. Null. Und dann geht es auch noch mit dieser Frauenabfahrt los, wo die eine Norwegerin den ganzen Zaun wegräumt, weil dieses vorletzte Tor so beschissen gesteckt ist. Lindsay Vonn verletzt sich vielleicht das Knie so, dass er bei Olympia nicht fahren hat wird können. Haben sich die Schweizer damit in irgendeiner Art und Weise einen Gefallen getan, Tom?
Ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt, dass es nicht so schlimm war. Also das furchtbar. Rennen am... Ja? Du fandest es furchtbar? Ja. Na, ich fand es nicht furchtbar. Also... ich meine, das Ganze stand natürlich unter dem Eindruck dieser fürchterlichen Brandkatastrophe da in der Neujahrsnacht. Es gab ja keine Werbebanden, es gab gedämpfte Stimmung oder so. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich meine, es geht letztendlich um den Sport und den Sport, finde ich, haben sie gut hinbekommen. Man kann jetzt bei dieser Abfahrt drüber diskutieren, ob das Tor beschissen gesteckt war oder nicht, aber es gab vorher ein Training, es gibt eine Besichtigung und wenn du mich fragst, das waren alles Fahrfehler. Und dass sich Lindsay Vonn, ausgerechnet Lindsay Vonn, dann auch noch da wirklich auf die Pappen haut, ich gebe offen zu, ich habe gedacht, das passiert erst in Cortina. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir, ich habe mir diese Szene keine Ahnung, wie oft angeschaut, die wurde ja auch überall geteilt und Drama und bitte stellt die Tränenvase auf. Also, das ist halt einfach ein Fahrfehler gewesen. Da kannst du einfach nicht so drüber fahren. Auch wenn du mal 5 Jahre oder 6 Jahre lang nicht Skirennen gefahren bist, du kannst da nicht so drüber fahren, wie sie da drüber fährt. Das ist einfach ein Fahrfehler gewesen und das hat, finde ich, mit der Piste und jetzt mit dem schlechten Wetter nur bedingt was zu tun. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich dann kein Verständnis dafür, wenn man sagt, das ist die Piste ist blöd oder wir müssen jetzt das Rennen abbrechen, weil ich glaube, wenn Lindsay Vonn nicht gestürzt wäre, sondern irgendjemand anders, dann wäre das Rennen weitergegangen. Und ja, und ansonsten gut, Super-G, ich fand das jetzt, es ist kein unattraktiver Kurs gewesen. Gut, die Abfahrt der Männer am Sonntag, die war jetzt auch einigermaßen okay. Ich meine, dass das jetzt nicht irgendwie Kitzbühel ist und es an jeder Ecke kracht und scheppert, das ist auch klar. Das ist mehr so, ich will jetzt nicht sagen, eine Autobahn. Aber ich fand das auch ein anständiges Rennen. Also da kann man jetzt nichts sagen. Also es darf jeder anders sehen, selbstverständlich.
Ja, naja, was mir nicht passt, Lukas, ich habe es ja vorher wohl schon gesagt, ist dieser Zieleinlauf, der irgendwie auf einmal da ist. Da ist kein Stadion, so wie es in Saalbach war, so wie es in Kitzbühel ist, so wie es auch in Wengern ist, in Adelboden. Das ist irgendwie komisch. Und dann auch diese Aufteilung, dass die Männer nur ein Rennen fahren, dann lassen die Männer am Samstag in Gottes Namen halt auch noch einen Super-G fahren. Und ich glaube, die Fahrerinnen selbst waren am Freitag auch nicht amused drüber, dass sie nicht weiterfahren durften. Das habe ich dann auch nicht verstanden, ganz ehrlich.
Ja, das ist für mich vielleicht das größte Learning oder die größten, ja, das waren doch spannende Insights irgendwie dann, das zu sehen, wie die Diskussion am Start abläuft, wie alle Läuferinnen aber sowas von voll heiß waren zu fahren, obwohl die Sicht nicht ideal war, obwohl Schneefall war, obwohl es diese Stürze gab, die sind voll auf Rennen getrimmt und Ich hatte sehr wohl irgendwie Bauchweh bei dem Ganzen. Der Tom sagt, das war ein Fahrfehler. Ja, das kannst bei 98% der Stürze im Skiweltcup dann, glaube ich, sagen. Es gab ja dann diese tragische Fahrt von diesem Vorläufer, den man dann auch im World Feed quasi sieht, den man dann zuschauen muss, wie er sich da runterquält. Und dann wird er im Ziel befragt, wie er es so findet. Und kurz danach ist abgebrochen worden. Ja, dann war noch irgendwie, ist es jetzt abgebrochen worden, weil der Vorläufer sagt, es geht nicht, der sicher kein Weltcupläufer ist. Ja, das ist ja sowieso fix. Ist unglücklich gelaufen an einem Unglücksort, muss man sagen. Irgendwie, ja, dieser Freitag war höchst unangenehm und ich hatte schon dann Bauchweh und habe mir gedacht, hey, lass das doch einfach bleiben, oder? Wenn drei von sechs das Ziel nicht sehen und da mit schwer zu Sturz kommen teilweise, lassen wir es doch lieber bleiben, oder? Und nehmen in Kauf, dass ein paar grantig sind, weil wir kein Rennen fahren. Ja, na sicher, es ist ein irre Aufwand, dorthin zu reisen, Trainings zu fahren und so weiter. Ja, du willst natürlich dann auch das Rennen fahren, aber sagen wir doch im Zweifel, hey, lassen wir es doch lieber gut sein.
Wobei man vielleicht noch eins ganz kurz dazu sagen muss, wenn man sich vergangene Rennen der Frauen in Crans-Montana anschaut, dass im Fuchsloch was passieren kann, das musst du wissen. Das musst du wissen. Ich meine, der Berg ist nun mal so, wie er ist, und du fliegst über diese Kuppe drüber und danach musst du rechts fahren. Das ist ja kein Geheimnis. Also das und die sind schon so oft darunter gefahren und schon so oft hat es an der Stelle Probleme gegeben, unter anderem, weil mal der Schnee zu weich war oder was weiß ich was. Aber Entschuldigung, das ist denen ihr Beruf, da muss ich doch irgendwann mal wissen, ich höre mich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber irgendwann muss ich doch mal wissen, dass zu meinem Beruf gehört, da hinzufahren, so hinzufahren, dass ich mich eben nicht auf die Schnauze leg. Also da muss ich dann halt auch vielleicht mal ein bisschen das Gas rausnehmen oder das Ding ein bisschen anders anfahren. Aber das hat für mich, ja, es ist unglücklich gelaufen, aber für mich hatte das alles so diesen Touch von, sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du eine Abfahrt fährst, dann musst du wissen, was du tust, finde ich, weil sonst solltest du besser nicht fahren.
Wobei das auch bei den Männern, Tom, mir aufgefallen ist, das war ungefähr nach 40 Fahrsekunden, glaube ich, dass manche Leute diesen Sprung, einige sind ganz weit rechts dann plötzlich gewesen, andere waren näher dran am Tor, also da dachte ich mir auch, ihr seid durch diese Abfahrt letztes Jahr gefahren, ihr habt Trainings gehabt, das muss besser gehen, also da möchte ich jetzt gar nicht nur die Frauen da
in die Pflicht nehmen. Das ist, ich meine, wir können das Ganze jetzt bis zum Ultimo führen, aber du weißt, also wenn du die Abfahrt vorher eine Woche in Kitzbühel angeschaut hast, da gibt's halt einen, der heißt Franzoni, der kommt über diese Hausbergkante drüber, ganz elegant, landet da, wo er landen soll, fährt links rüber, fährt die Traverse, ganz elegant. Wie lange wird schon in Kitzbühel gefahren? Wie lange steht dieser Berg schon da? Wie lange gibt's schon die Hausbergkante? Es ist ja nicht so, dass das jedes Jahr irgendwie eine neue Kurssitzung ist. Nein, du weißt doch letztendlich, wie du da drüber fahren musst. Also bilde ich mir ein, vielleicht bin ich zu naiv, aber ja, keine Ahnung.
Ja, bei den Männern, wir kommen schon noch zu Emma Eicher auch, Tom, nur keine Sorge.
Ach du.
Aber bei den Männern, Lukas, ich habe ein bisschen verzweifelt nach meinem österreichischen Lieblingsabfahrer gesucht, nach Vincent Kriechmeier nämlich. Ich habe nicht mitbekommen, warum er nicht gefahren ist, aber weißt du da genaueres? Hat er sich geschont für Olympia? War er krank? Ich weiß es wirklich nicht.
Vielleicht ist er auch krank und es hat nichts davon geheißen. Aber ich habe ihn am Dienstag in Wien gesehen, da war er gesund. Also
da war die Verabschiedung, oder? Von,
und genau, ja, also es war so diese Einkleidung, ja, du kriegst ja dann dein Zeug, gar nicht so wenig, dein Olympiagewand, wo die richtigen Sponsoren und die einzig wahren Sponsoren vorkommen und keine anderen. Genau, da war er dabei. Da war er ja, gut gelaunt, der liebt solche Medientermine überhaupt nicht, aber er hat das über sich ergehen lassen und war da der Allerletzte, der eingekleidet wurde und hat dann gesagt, ja, ich brauche dieses Crans-Montana jetzt aktuell nicht, ich weiß nicht, ich will mich da vorbereiten auf Bormio. Ich weiß, dass es in Saalbach am WM-Ort vom vergangenen Jahr Trainings gab, Raphael Haser, Marco Schwarz waren da dabei, ja. Also da ist trainiert worden, ja, und er hat eben diesen Ansatz gewählt, ja.
Das österreichische Team wird ja ausgestattet von AlphaTauri, habe ich gesehen, glaube ich, oder? Mhm, also genau, zu teilen, ja. aber nicht hundertprozentig, weil die ja nicht alles herstellen.
Genau.
Wie gefällt das Gewand, Lukas? Wie gefällt das Gewand? Ich kenne das deutsche Gewand, das gefällt mir gut, muss ich sagen.
Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht in den nächsten AlphaTauri-Store und kaufe mir auch so einen Olympiamantel. Okay. Und ich glaube, das sagt alles. Ja. Weil ich es mir nicht leisten kann, natürlich.
Natürlich nicht. Ich habe nur gesehen, Anna Gandler hat das ja bei Instagram, hat sie, glaube ich, die 48 Teile, die da jeder Sportler bekommen hat, hat sie uns vorgeführt. Und da war eben nicht nur AlphaTauri dabei, da war, glaube ich, auch Adidas dabei, die ja, meine ich, auch Hauptsponsor in Deutschland sind.
Tom,
ich habe ja schon gesagt, ich hätte gern so eine Tasche abgestaubt. Diese deutsche Olympiatasche, das wäre es genau gewesen. Aber die haben aufgepasst wie die Haftelmacher.
dort ich hätte gern, Emotiv. ich hätte gern einen von diesen gelben leichten Downy-Nanowachs abgestaubt.
Oh ja, auch schön.
Aber die hab ich auch nicht abstauben können. Und dann wurde mir mitgeteilt, wenn Sie hinterher irgendwann mal mit diesem Teil durch die Gegend laufen, wissen wir, dass einer der Athleten das Ihnen geschenkt hat, weil das ist eine Exklusivkollektion.
Ja, okay. Ja. Ganz exklusiv hat Emma Eicher, finde ich, auch Wege für sich, wie sie ausscheidet bei Rennen, die schon fast lustig sind. Die sind ja nicht tragisch, sondern ich fand den Sturz, es ist ja zum Glück nichts passiert, aber es war ein typischer Eicher, den wir da gesehen haben. Oder einfach mal, ich lege mir ein bisschen hin. Könnte ja sein, dass ich im Gesamtweltcup näher rankomme.
Emma macht Emma-Sachen. Ja. Ist halt so, ne? Also, wobei, ja, das ist halt das, worüber wir ja schon die ganze Saison sprechen. Sie hat halt manchmal einfach so eine Susi-Sorglos-Nummer drauf. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das Schöne bei Emma Eicher ist aber ja, normalerweise lernt sie da ja draus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist ja das ganz große Plus an ihr, dass sie sich davon überhaupt nicht verrückt machen lässt. Die haut's auf die Pappen, also nicht so schlimm wie jetzt Lindsay Vonn, aber ne, dann macht sie sich ja noch, erstens mal sagt sie, Fahrfehler, Anfängerfehler darf nicht passieren, also da nicht irgendwie der Schnee war weich oder der Kantenschliff war um ein Müh zu aggressiv oder was weiß ich, sondern nein, sie stellt sich hin, sagt, es war mein Fehler, es war blöd, darf nicht passieren. Das ist schon mal das Erste, finde ich, wie du mit sowas umgehen musst. Und das Zweite ist, dass es sich dann über sich selber halt auch noch lustig macht, indem sie da, weiß ich nicht, wer es gesehen hat, auf ihrem Instagram-Kanal halt SpongeBob, also diesen Schwammkopf da, dieses Meeresschwämmchen da, halt so ein Bildchen postet, das halt mit ausgestreckten Gliedmaßen auf dem Boden liegt, wie sie ja auch ihre Rutschpartie beendet hat. Und das fand ich dann schon wieder in Ordnung. Und wenn sie sagt, ich lasse mich davon nicht runterbringen, einfach abhaken, dann ist es bei dir halt einfach auch so. Wo andere da wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie lang dran zu knabbern haben, die geht dann halt am nächsten Tag wieder Skifahren und hat Spaß dabei. Das ist ein relativ großes Gut, was die da in die Wiege gelegt bekommen hat. Ja?
Liebe Kinder da draußen,
liebe Kinder,
die ihr deutlich jünger seid als Tom Heberlein und ich, Susi Sorglos ist eine fiktive Figur aus einem Sketch von Otto Walkes, der ungefähr so anfängt. Susi Sorglos sitzt zu Hause und föhnt ihr Haar. Schabadu und Schabada. Ja? Und plötzlich meldet sich der Föhn. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu weit ausschweifen. So, denn der Lukas ist schon auf dem Weg. Im Grunde genommen, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, ist er natürlich schon längst in Cortina. Lukas, wie geht's los? Womit fangen wir an? Sind's die Speed-Wettbewerbe? Ich habe das olympische Programm noch nicht rauf und runter gelernt.
Na bitteschön, das muss man doch wissen.
Ja, eben. Ja. Samstag Abfahrt Männer, Sonntag Abfahrt Frauen. Dann ist, glaube ich, gleich die Team-Kombi, oder? Und dann Super-G und dann geht's technisch weiter. Aber das Ganze ist eigentlich nach 7 Tagen, glaube ich, vorbei. Oder
was?
Oder
so. Eine Woche über Ski Alpin.
Es dauert 9 Tage, glaube 10 Tage, glaube ich. Es ist am Dienstag der zweiten Woche ist noch Slalom der Männer und dann ist es vorbei.
Mhm. Respekt.
Ja, also sagen wir mal so, es ist eine Freiluftsportart und vielleicht, aber gut, wir werden sehen. Ja. Es wäre nicht die erste Großveranstaltung, wo die Rennen nicht an Tagen stattgefunden haben, an denen sie hätten stattfinden sollen.
Ja, aber da lobe ich mir das Curling, das geht natürlich schon am Mittwochabend, ja, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist schon voll im Gange und da gibt es keine Wetterkapriolen in der Curlinghalle, ja.
Das finde ich ja so spannend. Ich durfte ja einmal, es war in Tokio mit dem großen Günther Zapf, bevor die Olympischen Spiele richtig losgegangen sind, da durfte ich mit dem Günni, haben wir Softball kommentiert. Für Eurosport. Das war, ich habe Olympia kommentiert, Softball, die USA, ich weiß nicht, gegen wen sie gespielt haben. Aber ja, das waren glorreiche Zeiten. Lukas, gute Reise. Du weißt, ich habe deine Nummer leider zu deinem Unglück. Ich werde mich melden bei dir. Und der Tom wird, wenn ich es richtig verstanden habe, das Ganze aus München begleiten.
Danke, aber so, ihr zwei. Aber sowas von, ja. Lukas, viel Spaß.
Danke.
747, kurze Pause.
Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaft, die Big Show 747 und was freue ich mich? Einen gut gelaunten und, man muss es sagen, Leuchte, braun gebrannten Sebastian Kaiser zu sehen. Melbourne war wieder eine Reise wert, Sebastian. Say it is so.
Ja, bis auf die letzten zwei Tage, aber da konnte ich mich schon mal ein bisschen an die Temperaturen hier gewöhnen. In Mailand war es okay. Also da waren es auch beim Finale nur 17 Grad oder bei den Finals 17 Grad. Da war es schon richtig abgekühlt, aber wie gesagt, prinzipiell Melbourne im Januar möchte ich um nichts in der Welt missen.
Ja, deswegen ist auch immer dort. Leuchte, warum waren wir nicht dort? Weil wir Besseres, nein, wir können nicht besser, wir haben anderes zu tun.
Ich bin auch ein bisschen neidisch auf den schönen dunkelgrauen Teint des Kollegen Kaiser, aber mein Herz gehört dem Wintersport und deshalb habe ich den hässlichen europäischen Winter natürlich hier an vorderster, naja, Front sagt man ja nicht, aber ganz vorne verbracht.
Ja, Leuchte ist gestern, also am Dienstag, noch in Kochel am See stationiert gewesen und ist jetzt in Val di Fiemme angekommen. Sebastian ist in Mailand. Wir werden jetzt einen großen Spagat versuchen. Sebastian, was macht man? Du bist ja wirklich ein Routinier. Ihr seid beide Routiniers bei Olympischen Spielen. Aber was macht der Journalist, wenn er ankommt im Olympiaort und wie viel Olympia spürt man in Mailand aktuell?
Na, als erstmal guckt man die Footballogy-App, was es dann für Spieler so in den kommenden Tagen gibt. Und wo man sich die wenige freie Zeit vertreiben kann. Das geht heute Abend schon los. Und ansonsten ist in Mailand relativ wenig von Olympia zu spüren. Also an den, ich sage jetzt mal, Laternenmasten hängen die Stander, wie sie sonst auch bei irgendwelchen Tennisturnieren oder was weiß ich, nicht, die da auch hängen, also da ist jetzt nicht irgendwie groß hier Ballyhoo oder so, dass man überall auf Olympia trifft in Mailand, also da habe ich jetzt zum Beispiel noch nichts gesehen, selbst in diesem Talent Garden, wo wir gerade waren, wo gerade der DOSB seine Eröffnungspressekonferenz hatte, vor live anwesenden drei Journalisten, ist das ja schon mal eine Geschichte, ja, selbst der Talent Garden war nicht geschmückt, das ist ein Gebäude, wo viele Coworking Spaces sind und da war von Olympia außer der Wand hinter den Protagonisten gar nichts zu sehen, auch auf dem Weg dahin gar nichts. Also bis jetzt fühle ich mich hier noch absolut nicht bei Olympia. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Stadtzentrum aussieht, da es hier den ganzen Tag schifft. Seit gestern, seit meiner Ankunft schon, traue ich mich nicht mehr aus dem Pressezentrum raus oder aus dem Hotel raus, als ich muss. Und deswegen habe ich da noch kein Sightseeing gemacht, sondern schreibe fleißig Geschichten. Und ja, und das ist im Grunde genommen auch das, wenn man sich akklimatisiert hat, wenn man aus Australien kommt, erstmal lange geschlafen hat und wenn man dann den Supermarkt besucht hat, um das Nötigste einzukaufen, dann macht man sich auch mal an die Geschichten. Und das war heute der erste, ja, richtige Arbeitstag mit Pressekonferenzen und dem, was man dann so auf dem Schirm haben muss. Und ja, so startet man hier in die Olympischen Spiele.
Ja, ich glaube, unsere 12 Hörer fragen sich jetzt, was ist das Nötigste, was Sebastian Kaiser in einem Supermarkt einkauft? Aber da lassen wir die Hörer noch ein kleines bisschen zappeln. Leuchte, ich könnte mir vorstellen, Mailand, Großstadt, es ist unheimlich viel los, man braucht Olympia eigentlich nicht. Val di Fiemme, das genaue Gegenteil, Fragezeichen. Alles Olympia.
Also ich sag mal vorsichtig, in Kochel am See, gestern war mehr Olympiastimmung als hier.
Damit können wir das hier beenden.
Ja, genau.
Nein, es wirkt so ein bisschen, als wir eben hier durchs Val di Fiemme gefahren sind, als hätte man niemandem Bescheid gesagt, dass Olympische Spiele dachten doch schon dieses Jahr stattfinden. Es ist zwar bunt geflaggt, aber ansonsten ist das alles hier so ein bisschen spartanisch. Das kleine Akkreditierungszentrum war irgendwie in dem Hinterhof eines Sägewerks untergebracht und es ist alles noch so ein bisschen desorientiert. Wir hatten einen Parkschein für den Parkplatz P6 und unsere Kennziffer war auch an einem Schild angebracht. Aber er sagte, es ist ein anderer Parkplatz P6 mit derselben Kennziffer und der existiert nicht. Es ist alles so ein bisschen abenteuerlich und wir sind jetzt erstmal wieder aus dem Epizentrum des olympischen Taumels aus dem Val di Fiemme kurz rausgefahren. Wir sind hier in Aldein, untergebracht.
Ja, wie in den Emiraten.
Ja, so ein bisschen. Das ist hier ein bisschen so im Wald und irgendwie ein leerstehendes Apartmenthaus. Und mich würde auch nicht wundern, wenn sich Jeffrey Epstein hier verstecken würde. Es ist sehr abgeschieden und naja, also es ist mal schauen, wie es morgen wird. Hier geht's morgen mit den ersten Skisprung-Trainings los, die wir natürlich als Enthusiasten auch dann an der Schanze begleiten. Und vielleicht ist dann schon hier der olympische Bär los, wie in Lillehammer 94.
Ich habe Kollegen getroffen, die waren irgendwie in einem Stall bei ihrer Akkreditierung. Da sollen wohl letzte Woche noch die Kühe gehaust haben.
Naja, und ist es nicht so?
Je nachdem. Also hat mir auch immer jemand erzählt, dass da bei ihm die Akkreditierung war. Irgendwo auch da in der Abgeschiedenheit Norditaliens.
Na, ich habe ja letzte Woche mit Björn Jensen gesprochen vom DOSB und der ist in Livigno. Ist es nicht so, Sebastian, wenn du sagst, okay, es ist eine Eröffnungsveranstaltung, weil Mailand offiziell ja, sagen wir mal, die Hauptstadt ist, gewissermaßen diese Olympischen Spiele, aber der DOSB muss doch überall euch versorgen, euch Journalisten, und die müssen ja 4 oder 5 wahrscheinlich Headquarters haben. Hast du da einen Überblick oder ist dir das mehr oder weniger Latte?
Naja, was heißt mehr oder weniger Latte? Also Hauptsache, ich bin an Mailand stationiert, ich werde hier versorgt. Also insofern, das Deutsche Haus, das werde ich nicht zu Gesicht bekommen. Das ist in den Bergen und der DOSB hat natürlich mehrere Stationen. Also es gibt einen Mitarbeiter, der hier unten ist. Es gibt Mitarbeiter, die in den Bergen sind. Dann gibt es welche, die da auch auch pendeln. Und es ist so gewesen, dass zum Beispiel die Auftaktpressekonferenz heute mit einem Eisschnellläufer und mit einer Eishockeyspielerin war. Das machte dann natürlich Sinn, das hier in Mailand zu machen. Die Pressekonferenz mit den Fahnenträgern morgen, die wird auch hier in Mailand sein. Unabhängig davon, ob das jetzt jemand ist, der, ich sage jetzt mal, aus den Bergen erst hier runterkommen muss oder nicht. Also die werden auf alle Fälle dann hier sein, solange es nicht Leon Dreiseitel ist, der dann, glaube ich, morgen früh noch nicht da sein wird, wenn er es denn wird. Ansonsten, es gibt ja, das finde ich ganz gut, glaube ich, zum ersten Mal, weiß nicht, ob Leuchte da andere Erfahrungen hat, aber mir ist das jetzt nicht bekannt gegeben, die Spitzensportverbände haben jetzt erstmals eigene WhatsApp-Gruppen eingerichtet und somit kann man sich praktisch die Sportart raussuchen, die einen interessiert oder für die man eingeteilt ist und bekommt nicht den Wulst von 5 Millionen WhatsApps am Tag aufs Handy. Und ja, insofern hat auch der DOSB dann sich dem angeschlossen und hat praktisch auch nicht nur die allgemeine DOSB-WhatsApp-Gruppe für die Journalisten gemacht, sondern auch nach den Orten unterteilt. Also ich bin dann zum Beispiel hier in der Mailänder-Gruppe mit drin und somit kriege ich auch keine Informationen, was sich jetzt irgendwie bei Leuchte in Livigno oder in Predazzo oder in Cortina abspielt, weil ich da sowieso nichts machen kann von hier aus. Und das finde ich ganz gut. Also kurzum, ich fühle mich da gut versorgt und hoffe, dass die Spitzensportverbände das dann auch so machen. Aber wie gesagt, vom DOSB aus habe ich da bis jetzt noch keine Probleme gesehen. Da kommen alle Infos und ja, da warten wir mal ab, wie das dann während der Spiele wird. Da wird es ja dann die täglichen Pressekonferenzen mit den Medaillengewinnern wahrscheinlich dann alle oben geben in den Bergen, weil hier unten ist ja im Grunde genommen maximal 2 Medaillen zu erwarten. Also mehr werden es von hier unten, glaube ich, auch nicht werden.
Ich zitiere einen Bericht des Sportinformationsdienstes, Mittwoch 14.19 Uhr. Olympia-Euphorie beim Team D, alle fiebern auf den Startschuss hin. Und das ist natürlich auch in Kochel am See der Fall gewesen. Das hat Leuchte nur nicht gemerkt. Leuchte, diese Skisprungschanze, ist das der einzige Gegner von Domen Preutz, dass man sagt, die hat so eine ganz besondere Charakteristik, dass der ganz, ganz große Favorit im Skispringen vielleicht an sich selbst und also an der Schanze scheitern könnte? Oder ist beim Springen von der Normalschanze auch das Feld so eng zusammen, dass das die Chance wäre, auf irgendjemand anderen als Olympiasieger, als Domen Preutz?
Also du sagst schon, das ist das richtige Stichwort, Normalschanze. Auf der Großschanze, ich glaube, da wird Preutz gewinnen, auch wenn er die Schanze noch nicht mal benutzt, sondern irgendwo auf halber Höhe abspringt. Normalschanze ist eine ganz andere Schanzenphysik und das ist ein ganz anderes Flugsystem und das liegt eigentlich auch immer ganz gut den Deutschen. Also das ist, glaube ich, völlig offen. Er kann es natürlich gewinnen, das wäre jetzt auch keine Riesenüberraschung. Aber da ist er jetzt von seinen Fähigkeiten und von seinen Stärken jetzt nicht so ganz aus der Welt, wie er es zuletzt auf den ganz großen Schanzen war. Also da passen einige rein, die da auch sehr, sehr gut sind. Ein Kobayashi mit seinem Fluggefühl, mit seiner Ästhetik. Wir dürfen nicht vergessen, auf der Normalschanze landen in der Regel die Springer auch in einem gewissen kleinen Fenster. Es ist ein Zielspringen, dass dann letzten Endes die 10 Besten alle so, sagen wir mal, innerhalb von 1,5 Meter liegen. Und dann kommt es sehr, sehr viel auf Landung an, auf Stilistik. Und dann ist natürlich in so einem Fall ein Stefan Kraft gut vorne dabei, ein Kobayashi gut vorne dabei, aber auch ein Andy Wellinger vorne dabei. Und das ist ein relativ offenes Rennen und da würde ich jetzt auf keinen setzen. Das könnte auch einen ganz großen Überraschungs-Olympiasieger geben. Während das dann auf der Großschanze das wohl dann doch ganz deutlich in Richtung der Flieger geht und da ist dann natürlich Dom Preots der große Favorit.
Sebastian, diese Geschichte mit den Fahnenträgern bzw. der Fahnenträgerin, ohne dass du es uns sagst und leuchtet, kann ich es gleich sagen, wisst ihr das vor der offiziellen Bekanntgabe? Bekommt ihr da Informationen mit dem Hinweis, bitte nicht oder bitte erst am Donnerstag um 14 Uhr bekannt geben? Oder ist das für euch auch die große Revelation, wenn das dann bekannt gegeben wird?
Ja, ich glaube, es ist diesmal zumindest bei den Männern relativ einfach. Ich glaube, die Allgemeinheit kennt Leon Dreiseitel und ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand anders eine Chance gegen ihn hat. Ich hätte mir Felix Joch gewünscht, dass der Lust gehabt hätte, da mitzumachen. Das ist total schade. Das wäre für mich ein olympisch gesehen, der einzige im deutschen Team, der wirklich olympische Meriten en masse hat und ein ganz großer ist und der auch 5-mal dabei war und 3-mal Gold geholt hat. Und Leon Dreiseitel, wenn er es denn wird, wovon ich ausgehe, ist so eine Art Nowitzki des Wintersports. Dirk Nowitzki hat 2008 auch die Fahne getragen, noch ohne NBA-Titel, einfach nur, weil er ein toller Basketballer war und auch ohne olympische Meriten vorher. Und bei den Frauen, wie gesagt, ist es völlig offen, das Rennen, glaube ich. Aber wir haben es noch nicht erfahren und wenn, dann erfährt man es nur über private Kanäle. Und das, was der DOSB macht, das habe ich vorhin auch mit dem DOSB oder beim DOSB erfragt, wird sein, dass morgen früh so gegen 7, gegen 8 eine Pressemitteilung kommt, wo dann alles drinsteht. Und die darf man dann aber auch schon verwenden. Also im Grunde genommen weiß jeder Deutsche schon vor der Pressekonferenz oder jeder, den es weltweit interessiert, wer die deutschen Fahnenträger dann sind. Weil so wurde es mir gesagt vorhin, man darf die schon sofort verwenden. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen. Aber offiziell oder hinter vorgehaltener Hand ist es trotzdem ganz schwierig, wenn man jetzt nicht zu irgendeinem Sportler da so einen guten Draht hat, dass der sagt, ja, ich habe gehört, die beiden sind's.
Ich weiß, in Österreich sind es Anna Gasser und Benjamin Karl. Sebastian, gibt es irgendjemand, im Sommer hatten wir im letzten Jahr oder vor 2 Jahren LeBron James und Coco Gauff, die schon wahrscheinlich das prominenteste Paar auf alle Fälle, LeBron James wahrscheinlich sogar der prominenteste Einzelsportler war. Gibt es irgendeinen Superstar, der eine Flagge trägt oder haben die Italiener alles richtig gemacht mit Alberto Tomba und Deborah Compagnoni, die gemeinsam das olympische Feuer entzünden? Oder ist beides wahr? Alles richtig gemacht, die Italiener, und es gibt einen, der die Fahne trägt oder eine, die die Fahne trägt, wo man sagt, okay, Königin des Winters.
Ich habe mich ehrlich gesagt mit den Fahnenträgern noch gar nicht so beschäftigt. Also insofern kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Amerikaner kein Promi vorne dran stehen haben, also kein NHL-Spieler und auch sonst kein Superstar. Ich habe so ein bisschen gedacht, eventuell Ilja Malinin, der als Kunstläufer, der ja für mich das sicherste Gold überhaupt hier in Mailand bei den Olympischen Spielen hat, mit seinen 7 Vierfachsprüngen zuletzt. Der ist es aber nicht und demzufolge, wie gesagt, ich habe mich da noch nicht mit eingehend beschäftigt, wer das alles sein könnte. Ich weiß nur, dass auf alle Fälle schon eine deutsche Fahnenträgerin feststeht, Julia Sauter, die für Rumänien die Fahne ins Stadion tragen wird. Und jetzt warten wir halt dann noch, was bei uns passiert.
Diese rumänische Connection. Bitte.
Und, Ja, und Lindsay Vonn, die ist ja im Moment zu schlecht zu Fuß, die wird es dann wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich glaube, dass das Beispiel mit LeBron, das hinkt dann auch im Winter so ein bisschen, weil ich mache mich jetzt mal unbeliebt, es gibt eigentlich im Wintersport keine Weltstars. Weil ich glaube, während LeBron James wahrscheinlich noch im hintersten Indien ein Thema ist, glaube ich, kennt Leon Dreiseitel in der südlichen Hemisphäre, glaube ich, nahezu kein Mensch. Also
Auch Conor McDavid nicht, um es größer zu hängen. Ja,
also genau das Gleiche. Genau. Also das was man am Sommer-Olympia so liebt, dass es eben eine weltumspannende Geschichte ist, das ist halt im Winter dann doch sehr dünn. Also wenn wir mal schauen, ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie viele NOKs jetzt überhaupt dabei sind. Wahrscheinlich liegen wir wieder so bei 2/3, von denen dann letzten Endes vielleicht 10% diesen Wintersport wirklich ernsthaft betreibt. Im Langlauf und im Riesenslalom haben wir dann so ein paar, ich sag's mal hässlich, Quotenexoten dabei, die aber dann wirklich eigentlich keine sportliche Relevanz haben. Und nachher haben wir einen Medaillenspiegel, wo wahrscheinlich dann, ja, 7 bis 10 Nationen eigentlich 90% der Medaillen unter sich ausmachen. Und das ist halt das Gefälle. Also der Wintersport ist halt eben keine weltweite Bewegung, auch wenn es das IOC gerne hätte. Es ist halt relativ dünn, was dann hinter den Top-Nationen abgeht. Und dementsprechend tut man sich dann eben auch mit Weltstars schwer. Es ist halt, wie gesagt, wie Olaf Thun irgendwann mal sagte, Robandowski ist ein Weltstar in Europa. Und ungefähr so sieht es dann auch hier im Wintersport aus.
Abschließende Frage, Sebastian. Unsere Sendung wird am Donnerstag ausgestrahlt und auch ausgeschaltet wahrscheinlich, spätestens jetzt an dieser Stelle. Welches Fußballspiel wirst du gesehen haben?
Aber wenn alles gut geht und jetzt nichts mehr dazwischen kommt, die letzten Stunden gucke ich mir heute Abend den italienischen Pokal zwischen Inter Mailand und dem FC Turin an. Die spielen, die spielen allerdings in Monza, weil natürlich San Siro nicht zur Verfügung steht wegen der Öffnungsfeier. San Siro ist gesperrt für, ich weiß gar nicht, 2 Wochen oder so. Und demzufolge muss nach Monza ausgewichen werden. Und ja, der erste, der dort spielt, soll der AC Mailand in 2 Wochen am 18. Februar sein.
Hilf mir mal bitte, wie weit ist das entfernt?
Das sind, glaube ich, so um die 22-23 Kilometer.
Okay.
Und mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Uber kommt man dann da auch hin.
Und Monza ist ein gutes Stichwort, wenn ich mich noch kurz einmischen darf. Der Kollege Roos, mit dem ich hier in Aldein bin, und ich, wir planen auch den Fußball. Und zwar spielt in der kommenden Woche, oder in der übernächsten, ich weiß es gar nicht, spielt auf jeden Fall im Spitzenspiel der Serie B. Kein Spitzenspiel, aber ein Duell der Serie B, der FC Südtirol gegen Monza. Und da wollen wir, wenn es die Zeit zulässt, mal ins pittoreske Drusus-Stadion von Bozen hinunterfahren mit stolzen 5.000 Zuschauern, was für italienischen Zweitliga-Fußball reicht, was in Deutschland wahrscheinlich aufgrund von Auflagen maximal für die Landesliga gestattet wäre, weil hier muss ja jeder Zweitligist irgendwie 80.000 Plätze Minimum haben plus 27 VIP-Lounges, auch wenn er nur Fürth gegen Hoffenheim spielt. Ja, Hoffenheim ist Bundesligist, hinkt, aber Fußball wird es hier auch geben.
Herrlich. Und allein, dass es ein FC Südtirol gibt, das ist mein Learning für heute. Danke Sebastian, danke Christoph. Kurze Pause in der Big Show 747.